Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sind heute mal ganz woanders. In einer Stadt, die es gar nicht gibt.
Der Witz ist ein bisschen alt, ehrlich gesagt. Aber macht nichts. Einmal darf man ihn noch machen. Wir sind natürlich in Bielefeld, wie es leibt und lebt, in Ostwestfalen-Lippe. Endlich mal wieder. Also quasi in meiner Heimat. Ich komme hier aus der Region. Und wir sind sozusagen im Hinterland unterwegs.
Des Landes. Genau, auf der Hinterland of Things.
Ja, man ist hier selbstironisch unterwegs, wie man schon am Namen hört. Aber viel mit hinten ist es gar nicht, sondern OWL boomt.
Ja, da geht einiges ab. Das haben wir ja schon öfter erzählt, immer wieder in Running Gag bei uns hier. Viele Mittelständler, viele Hidden Champions, diese unbekannten oder nicht so bekannten Weltmarktführer sitzen hier. Und die wollen natürlich auch das neue Unternehmen nachkommen. Und dafür ist hier die Founders Foundation zuständig.
Die Founders Foundation zählte am Anfang ihrer Tätigkeit, das war 2016, ganze 4 Startups in der Region, also nicht mal eine Handvoll, wie wir heute gelernt haben. Seitdem hat sich eine Menge getan. Wie konkret Bielefeld und Umgebung jetzt zu einer Boomregion für Startups geworden sind, das erzählt uns heute Dominik Roos. Er ist der Co-Gründer und CEO der Founders Foundation.
Ja, und die gehört auch wurde mitgegründet auch durch die Bertelsmann Stiftung und noch dazu gesagt, wir gehören auch dazu am Ende des Tages, aber soweit von uns und wir wünschen viel Spaß beim Podcast.
Abonniert uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Boah, da muss ich überlegen. Ich glaube, es war ein Motorola.
Okay. Und welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Slack.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Technologische Superkraft? Boah, das ist ja eine Herausforderung.
Also ich weiß, das Beamen.
Beamen, ja. Oder Gedanken lesen.
Tatsächlich, also selber fliegen können wäre geil.
Okay, und wer ist so der oder die technologische Vordenkerin der Zeit für dich?
Da habe ich gar nicht so sehr die eine oder den einen. Ich finde immer, es gibt so vielfältig verschiedene Menschen, die auf verschiedenen Ebenen mich inspirieren. Und fairerweise sind das häufig die unbekannten Gründerinnen und Gründer. Und in der Regel dann, wenn die anfangen. Weil dann sind die nämlich noch am mutigsten und am kreativsten. Okay. Und das inspiriert mich total. Also von daher nicht der bekannte Name, sondern eigentlich so am Anfang, wenn die noch naiv in auch mal jeden Fehler reinrennen. Aber diese Leidenschaft zu sehen, diesen Mut und die Kreativität, das steckt mich immer an.
Okay. Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An Bürokratie der Bundesregierung.
Das ist auch eine gute Antwort und die kam und kommt von Dominik Roos von der Founders Foundation. Hallo Dominik.
Hallo.
Hallo.
Ich würde jetzt sagen, herzlich willkommen, aber eigentlich sind wir ja bei dir zu Gast sozusagen. Wir nehmen hier auf Anfang Juni auf der Hinterland of Things, der Startup-Konferenz in Ostwestfalen. Und endlich können wir wieder über Ostwestfalen reden. Wir haben das lange nicht gemacht.
Lippe nicht vergessen.
Ja, für mich ist es immer Ostwestfalen. Ich komme aus Ostwestfalen, aber Ostwestfalen-Lippe, Entschuldigung. Es ist so ein bisschen ein Running Gag, der ein bisschen eingeschlafen ist zuletzt. Umso besser, dass es wieder klappt. Ich stelle dich noch kurz vor. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert in Oldenburg, wo du auch herkommst, und in Schweden, auch schön, und hast dann eine, wie man das dann so macht, wenn man dann sich irgendwie Richtung NRW und Richtung Gütersloh verschlägt, dann ist man halt bei Bertelsmann. Dort warst du lange in der Bertelsmann Stiftung unterwegs, hast da unterschiedliche Positionen gehabt, warst da Personalreferent, Head of Boards Office, unter anderem Project Lead warst du und bist jetzt aber vor allem zur Founders Foundation dann später gegangen und bist da der Co-Gründer und der CEO. Und da sprechen wir ein bisschen drüber.
Ja,
Founders Foundation als Veranstalter der Hinterland.
Genau.
Der Vollständigkeit halber.
Und du hast ja eben schon in deinen Eingangsfragen den kurzen mit Begeisterung erzählt, was dich begeistert an jungen Gründern. Jetzt hast du zwar auch gegründet, aber Founders Foundation ist jetzt nicht die Gründung, die du dir darunter wahrscheinlich vorgestellt hast, was du vorhin meintest, sondern eher die ein Produkt richtig entwickeln und so. Hast du dann nie, oder hast du vielleicht sogar mal gegründet, um irgendwas wirklich herzustellen oder ein Problem zu lösen? Oder sagst du, wolltest du gar nicht, das ist jetzt so dein Thema, was du mit Begeisterung vorantreibst?
Ja, ich meine, das ist jetzt, das Produkt ist relativ, was wir in der Founders Foundation haben, weil wir natürlich Menschen bewegen wollen. Aber das ist schon eine Pionierarbeit, mit der wir gestartet sind. Weil wenn wir über Ostwestfalen-Lippe nachdenken und beamen uns mal zurück in das Jahr 2016, da gab es hier noch nicht so viele Startups. Also wir haben 4 in der ganzen Region gezählt und der Rest waren halt etablierte Unternehmen
und
Agenturen.
Handvoll.
Keine Handvoll. Es war eine Startup-Wüste und von daher war es schon Pionierarbeit, hier anzufangen und tatsächlich auch Gründung zu initiieren und ein Ökosystem aufzubauen.
Okay, aber nicht so richtig irgendwas Roboter herzustellen, irgendeine tolle neue Haushaltsidee oder so.
Nee, das stimmt. Aber ich bin, also irgendwie im Herzen bin ich immer Architekt und ich mag was aufzubauen. Und mich befriedigt das auch, so Konzepte zu entwickeln und dann zu sehen, wenn die in die Umsetzung kommen.
Mich interessiert auf jeden Fall, wie ihr auf die Idee gekommen seid, aber vielleicht vorher nochmal der Schritt zurück. Wie kommt man dann von Oldenburg nach Gütersloh?
Ja, tatsächlich.
Ich meine, okay, jetzt ist...
Ja, ist das nicht eine Ecke?
Ja.
Doch, natürlich.
Ja, schon, ja. Ist ja, aber nicht ein Bundesland.
Ein Stückchen nördlich und dann bist du...
Ja, es sind so also 2 Stunden mit dem Auto, seitdem diese Autobahn da durchgebaut wurde. Die Verbindung gibt es ja auch noch gar nicht allzu lange. Bertelsmann war schuld, tatsächlich.
Ich war
zu Vorstellungsgesprächen in Gütersloh und mich hat die Bertelsmann Stiftung mit ihrer Arbeit gepackt. Und das fand ich total faszinierend und umgekehrt wollten die mich offensichtlich auch. Und die Idee war ehrlich gesagt einfach nur, mal hier 1-2 Jahre zu bleiben und dann vielleicht auch mal weiterzuziehen. Aber ich bin ein neugieriger Mensch, es kam immer was Neues dazu. Und von daher ist man irgendwann hier geblieben. Man lernt die Region schätzen, man lernt die Menschen hier schätzen. Und gut, jetzt haben wir mit der Founders Foundation hier natürlich einen Pfeiler eingeschlagen, der einen so schnell nicht mehr wegtreibt.
Gutes Stichwort. Vielleicht kannst du ja... Nicht alle in Deutschland werden es kennen, vielleicht gibt es 2 Leute, die es nicht so kennen, aber Founders Foundation, Bertelsmann, wie hängt das miteinander zusammen und was macht ihr eigentlich, was ist eure Hauptaufgabe?
Vielleicht kurzer Einschub, wir sind quasi entfernte Kollegen, dann, weil genau. Auch wir gehören zu Bertelsmann, wir wollen ja transparent sein, aber...
Genau, also vielleicht machen wir einfach mal die verschiedenen Ableitungen, damit das klar ist, weil die Bertelsmann Stiftung ist der Hauptaktionär des Bertelsmann Konzerns, also das heißt, Reinhard Mohn hat ja damals die Anteile gestiftet, die Stiftung hält 80% und finanziert gemeinnützige Projekte über die Aktienausschüttung. So, die Unternehmerfamilie, die Inhaber Familie von Bertelsmann hat natürlich dieses unternehmerische Gen und hat für sich gesagt, das müssen wir eigentlich auch mal in die nächste Generation weitergeben. Und das war damals so die Basisidee, die wir hatten, bevor wir die Founders Foundation dann auch aus der Stiftung heraus ausgegründet haben. Also es ging darum, junge Leute, Gründerinnen und Gründer auszubilden und wieder zu Mut und Kreativität zu bringen, damit tatsächlich dann auch Startups daraus entstehen. Und das war die Basis und deswegen hat die Bertelsmann Stiftung tatsächlich einen Teil ihres gemeinnützigen Geldes genommen, um uns so eine Starthilfe zu geben und sie finanziert es auch immer noch, dass wir in der Lage sind, mit der Founders Foundation ein Fundament für Gründerinnen und Gründer aufzubauen. Also wir sind praktisch eine Schule für die Gründer. Wir nehmen jetzt keine Anteile von den Startups, sondern es geht eigentlich darum, dass wir...
Unterstützung, oder?
Ja, genau, dass wir unterstützen, dass wir Workshops geben, Co-Founder-Matchings machen, Ausbildungsformate, Mentoring und. Und dann aber vor allem die Teams nachher so weit bringen, dass sie in der Lage sind, Investorengelder einzusammeln, das Produkt an den Markt zu bringen, und entsprechend, um danach auch erfolgreich das Startup zu führen. Und das ist der eine Teil. Und das Ganze machen wir hier aus Bielefeld heraus. Und hier ist die Region, wo die Familienunternehmer zu Hause sind. Also man unterschätzt Ostwestfalen-Lippe immer, aber es ist eine der 5 stärksten Wirtschaftsregionen in Deutschland. Und man kennt vielleicht Unternehmen wie Oetker, Miele und so weiter, wenn man mit diesen Marken in Kontakt kommt. Aber es gibt auch super viele Hidden Champions. Und wir haben gesagt, diesen Vorteil müssen wir uns eigentlich auch zunutze machen. Und deswegen entwickeln wir B2B-Startups, die entsprechend diese Familienunternehmen und Mittelständler als Kunden haben. Und die Hinterland of Things ist dann praktisch die Klammer geworden, weil wir irgendwann gesagt haben, wir müssen mal so eine Veranstaltung machen, wo wir all diejenigen einladen, die sonst nicht zusammenkommen. Und vielleicht auch mal jemand dazu bringen, dass er aus Berlin, Köln oder München auch mal hierher kommt, um das ein bisschen greifbarer zu haben. Und das haben wir gemacht und gut, ein paar Jahre später stehen wir jetzt hier und offensichtlich wird das ganz gut angenommen.
Wie ist das dann angelaufen damals? Also wenn ihr nur 4 Startups gezählt habt, das ist ja in der Tat sehr wenig. Muss man dann Klinken putzen? Geht man in Schulen, in Unis? Wie läuft das?
Ja, genau so. Also man fängt an, selber Flyer zu verteilen.
Flyer.
Man liest die Lokalzeitung und wenn man irgendwie von, also wir hatten mal einen Gründer, der tatsächlich in Bielefeld eine Fuck-Up-Night gemacht hat. Der hatte selber eine Agentur, ist aber eigentlich verbeamteter Polizist gewesen. Mhm. Und wir haben gedacht, naja, irgendwie, wenn jemand sowas schon macht, zum Zeitpunkt von 2016 scheint doch Potenzial zu sein. Mhm. Dann sind wir bei dem vorbei, haben den angesprochen, haben gesagt, so Mensch, so eine Agentur skaliert doch auch nicht und können doch auch tollere Dinge machen, komm mal mit. Und nach haben wir halt dann kleinere Events gemacht. Also ich weiß, das erste war im Januar draußen ein Spanferkel grillen mit heißen Slimowitz, um so die ersten 30 Leute mal zusammenzubringen. So
fängt das meistens an, ja.
Genau, so fängt das meistens an.
Mit Spanferkel beginnt es. Okay.
Ja, und dann wird natürlich die Community immer größer. Dann hat man zum ersten Mal die erfolgreichen Teams. Dann merkt man plötzlich, dass andere mitmachen wollen. Dann sagen die Leute aus den Vorlesungen, naja, der neben mir saß, der macht jetzt so ein Startup, der ist ja eigentlich gar nicht so viel schlauer als ich. Ich kann das doch auch mal machen und dann kommt eins zum anderen.
Mhm. Wie seid ihr jetzt vorgegangen, auch die Mittelständler, die hier heimisch sind? Ich meine auch, Oetgers hat einen eigenen Startup-System, Ökosystem aufgebaut. Wie bindet man die mit ein? Kommt man an die ohne weiteres ran? Über die verschiedenen IHKs vielleicht auch? Oder wie geht ihr da vor?
Genau, also wir haben ja den großen Vorteil mit dem Hintergrund der Bertelsmann Stiftung und auch dem Engagement der Familie Moon, dass sie sich auch vorher schon immer engagiert haben, die Unternehmer hier zusammenzubringen. Also es gab schon einen Kreis von Familienunternehmern, der sich vorher auch immer getroffen hat. Sondern auch die sind wir natürlich zugegangen, denen haben wir erklärt, was wir machen, denen haben wir gezeigt, was dabei rumkommt, Vertrauen aufgebaut und so ein bisschen auch die Hemmnisse abgebaut, wenn es um die Zusammenarbeit mit Startups geht und Jahr für Jahr dann versucht, einen draufzulegen. Und am Anfang, also wir haben ja eine Hinterland-Allianz, so nennen wir die, das sind ja die größten 13, 14 Familienunternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und diese Konferenz auch mit unterstützen und die Familienunternehmer engagieren sich auch.
Ich habe in eurem Startup-Monitor für OWL, den ihr auch immer rausbringt, jetzt meine ich, mich richtig zu erinnern, gelesen, dass über 80% der Gründerinnen und Gründer sich selbst erstmal finanzieren. Also gar nicht noch die dicke Kohle von außen bekommen. Das ist schon echt eine große Zahl.
Das ist eine große Zahl. Und ich meine, auf der einen Seite spricht es natürlich so ein bisschen für dieses ostwestfälische Unternehmertum.
Ja, irgendwie schon.
Also erstmal selber bootstrappen, nennt man das ja so.
Schon,
Neudeutsch.
Aber andererseits, ich wusste gar nicht, dass wir Ostwestfalen so risikofreudig
sind. Das ist die natürliche Schuldenbremse. Das muss man gar nicht erst vom eigenen Geld machen.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Aufgabe, also auch ein Bildungsauftrag, dass Venture Capital durchaus eine adäquate Finanzierungsform ist, um Wachstum zu finanzieren. Und nachher steht es ja auch dafür, dass, wenn man nach Amerika guckt, dass man einfach sieht, die Amerikaner sind produktiver, weil sie digitaler sind. Und sie sind digitaler, weil sie Technologie und Digitales auch über Risikokapital fördern und unterstützen. Und da haben wir einfach einen Rückstand. Und tatsächlich gilt das auch für diese Region hier.
Das heißt, man wächst auch langsamer dann als Startup, weil man vielleicht nicht so den Boost dann bekommt?
Ja, absolut. Also ich meine, man hat dann den Vorteil, wenn jetzt so nach, ich sag mal, Corona-Krise, Ukraine-Ausbruch, Zinsentwicklung und so weiter, die ganzen Bewertungen der Startups steigen, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man selber auch immer auf den Umsatz geguckt hat und irgendwann dann mal so einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Mhm. Aber man wächst langsamer, das stimmt. Und deswegen, also Venture Capital ist was Gutes für die Startups und wenn man das richtig einsetzt. Und das ist etwas, was, finde ich, hier auch schon stattfindet, aber was auf jeden Fall noch deutlich ausgebaut werden kann.
Das hat sich ja jetzt auch gezeigt, weil du Zinsen ansprichst und so weiter, der Wechsel in der Bewertung von Startups, nicht mehr Wachstum über alles, sondern ja, jetzt müsst ihr auch mal dran denken, Geld zu verdienen. Wer da vorher schon dabei war, hat jetzt die goldene Karte gezogen, oder?
Ja, schon, aber ich sehe das immer in Zyklen, ne? Weil nachher wird auch wieder so eine Goldgräberstimmung entstehen, wenn man plötzlich merkt, so, okay, man will eigentlich bei dem oder dem Team mit dabei sein und die Bewertungen rennen wieder. Mhm. Also früher hat man ja immer von der Google-Steuer gesprochen, wenn Venture Capital in die Startups geflossen ist, weil die sofort gesagt haben, naja, das setzt man jetzt in Google Ads ein oder SEO, SEA, um sofort da irgendwie präsenter zu sein. Und hat nicht mehr darauf geachtet, dass man wirklich einen, ich sag mal, vernünftig konvertierenden Marketingkanal hat. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn die Bewertungen nicht so ewig in die Höhe schnellen. Mhm. Aber dessen müssen wir uns bewusst sein. Das unterläuft immer so ein bisschen Zyklen und genau Wellenbewegung. Mhm. Und die nächste Welle wird wieder kommen und die wird von allen geritten werden. Also dessen bin ich mir sicher.
Mhm. Und du kannst ja vielleicht auch mal ein paar Beispiele nennen von Startups, die man dann kennen könnte. Weil so wie du das jetzt so beschreibst, hört es sich für mich dann auch an, okay, die machen dann auch viel Business für die Unternehmen, die hier auch ansässig sind. Also man denkt schon in seiner, was ja nicht schlecht sein muss, in seiner OWL-Bubble und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Und während man dann aus Berlin und München dann vielleicht immer eher hört, the sky is the limit, so ungefähr. Ne? Also so ein bisschen fühlt sich das so an gerade, wie du es beschreibst.
Ja, also wir haben natürlich die Aufgabe, dass wir daraus keine OWL-Bubble machen, auch wenn wir das also Ostwestfalen-Lippe als Ökosystem stärken wollen. Weil nachher ist, wenn du ein digitales Produkt baust, ist dein Markt schon relativ global. Und je schneller das die Startups verstehen, desto besser. Weil dann kann man natürlich auch ein bisschen aggressiver nach draußen gehen. B2B-Startups sind meistens nicht so bekannt wie Endprodukte. Mhm. Also es sind jetzt nicht irgendwie die Zalandos oder Ebays, die irgendwie jeder nutzt. Aber trotzdem entstehen hier Softwaren, also wenn ich an ValueDesk zum Beispiel denke, die eine Performance-Management-Plattform aufgebaut haben, wo man zum Beispiel Einsparungen im Einkauf generieren kann, was früher immer per Excel-Tabelle gemacht wird und jetzt aber über eine Plattform ein vernünftiges Tracking abläuft und kollaborativ, dass alle mitarbeiten können. Und dann sind das natürlich Lösungen, die total gut funktionieren. Mhm. Oder Vision AI, die den E-Commerce-Store von diesen klassischen mittelständischen Unternehmen, wo der E-Commerce-Store eher ein kleiner ist und die Daten nicht ausreichen, um, ich sag mal, auf einem Level von Amazon mitzuhalten, dass Vision AI dafür eigentlich eine White-Label-Lösung bietet und dementsprechend diese Stores auch schlauer macht, als es jetzt Amazon machen könnte. Und das sind dann die Dinge, wo man dann auch sagt, so ja, sowas funktioniert hier heraus und dann muss die Marke nicht jeder kennen, aber die Startups funktionieren halt ganz gut. Und die funktionieren dann auch überall ganz gut und nicht nur in Ostwestfalen.
Ja. Wie läuft es jetzt aktuell so in einem Flächenland, ja, wie Ostwestfalen-Lippe? Man hört ja viel von Abwanderung und die jungen Menschen ziehen weg und so. Gibt es wieder einen Trend zurück? Und ihr habt ja auch einige Hochschulen hier und Unis. Wie schafft man da mehr, jetzt die Leute dabei zu halten? Oder ist der Trend gar nicht mehr da, sondern eher die Leute bleiben dann doch vielleicht hier, weil sie Chancen sehen mit KI und Remote und was nicht alles, muss ich nicht unbedingt in München wohnen?
Ja, also natürlich geht es darum, ein paar mehr Leute hier zu halten. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz gut, wenn die Leute mal rauskommen und dann irgendwann auch wieder zurückkommen. Also ein Trend, den ich sehe, ist, dass diese Rückkehrerprogramme ganz gut funktionieren. Also wenn man sich in Berlin oder sonst wo mal die Hörner abgestoßen hat und dann aber tatsächlich auch in der Familie gründen möchte und weiß, man hat seine Großeltern eigentlich hier sitzen. Das Schul- und Kitasystem ist ein anderes. Das Gesundheitssystem funktioniert vielleicht auch noch mal ein bisschen pragmatischer. Das Verwaltungssystem geht vielleicht schneller, als wenn man irgendwie 5 Monate auf irgendwas warten muss.
Das wird jetzt alles besser mit dem digitalen.
Ja, also hoffen wir doch. Aber genau das zieht natürlich dann auch mal die Leute, die dann 31, 32 sind, zurück. Und die sind dann aber gewohnt, anders zu arbeiten. Und das ist halt das Schöne. Und die möchten dann nicht unbedingt zwingend in, ich sag mal, das abgeschlossene Büro mit Teppichboden und abgehängten Decken und dem Telefon mit Kabel zurück, sondern die sind halt einfach anderes Arbeiten gewohnt.
Und das muss man bieten dann
auch. Das muss man bieten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil der Startup-Szene.
Und bieten wir das jetzt hier in der Region? Also kommen die Städte auch hinterher? Also
ja, also ich finde, was hier in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist unfassbar. Also mal auch losgelöst von der Founders Foundation sind hier Coworking Spaces entstanden. Die mittelständischen Unternehmen haben sich geöffnet, weil sie auch wissen, wenn sie Leute von außen attrahieren möchten, dann müssen die andere Bürokonzepte anbieten, müssen aber auch andere Arbeitsformen anbieten, müssen andere Methoden einführen in der Führung. Und klar gibt es dann zwischendurch auch ein paar Brandbeschleuniger, wenn ich an Corona denke, dass halt auch flexibles Arbeiten deutlich besser möglich ist als vorher. Und all das hilft natürlich.
Jetzt habe ich eben schon das Stichwort Digitalminister genannt. Der Koalitionsvertrag ist jetzt ein paar Wochen alt, da ist natürlich viel drin versprochen. Das Wort Startup kommt, glaube ich, 13 Mal vor. Und unter anderem wird gesagt, die Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen so oder so ähnlich formuliert. Das fühlt sich dann wahrscheinlich für euch erstmal gut an. Ist es auch wirklich gut, was da drin steht?
Also grundsätzlich ist es gut, was da drin steht. Die spannende Frage wird sein, ist es ein Lippenbekenntnis? Oder aber kriegen wir das irgendwie auch auf die Strecke? Also ich glaube, die Politik ist wahnsinnig unter Druck, im Sinne eines Walk Your Talk jetzt auch zu liefern. Und ich also würde schon behaupten, wenn wir hier nächstes Jahr auf der Hinterland sitzen, würde ich gerne am Tag vorher beim Side-Event das mit der App mal ausprobieren, dass ich ein Startup gründe und wenn ich abends die Hinterland am Folgetag verlasse, dass dann die Gründung komplett durchgegangen ist. Mhm. Das ist das, was Bundesregierung schon häufiger versprechen und auch schon verschriftlicht haben. Und da muss man jetzt einfach ein Datum für setzen, bis wann das funktioniert. Und dann gilt einfach, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und bisher war Politik immer sehr, sehr gut darin, Gründe zu liefern, warum alles nicht geht. Und die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben auch die politischen Grundbedingungen nicht mehr dafür, weil der Druck natürlich einfach viel, viel größer ist von rechts und links außen. Und von daher müssen die liefern, möglichst schnell und Schritt für Schritt. Und das wird nicht einfach, das wissen wir auch.
Mhm. Ja, das hat mal letztens erst, hat uns ja, glaube ich, irgendjemand ein Beispiel genannt, eine Steuernummer zu bekommen. Kann es 6 Monate dauern. Da über Nacht geht da noch gar nichts.
Ja, aber umgekehrt ist es, wenn man heutzutage einen Strafzettel bekommt, ja, gibt es 400 Varianten, wie man das Geld überweisen kann. Ja. Also deswegen sage ich immer, das ist, wer will, findet Wege. Und das ist halt das Entscheidende. Und da muss man sich ein bisschen dran messen lassen.
Auch ein bisschen flexibler werden. Ich hatte als Beispiel vorgestern für einen Neuwagen eine Zulassung digital machen wollen. Es war eine Vollkatastrophe. Eine Stunde versucht mit meinem Ausweis. Ich musste mich nochmal authentifizieren, obwohl ich schon einen digitalen Ausweis habe und alles pipapo. Da gibt's schon einen Weg, aber der ist so komplex und manchmal so umständlich in Deutschland wegen angeblich Datenschutz und vielen anderen Sachen. Da müssen auch bisherige Konzepte nochmal ordentlich überdacht werden, um sie einfacher zu machen, finde ich zumindest.
Ich hätte ja gerne einen Wettbewerb zwischen den Kommunen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel wir in Bielefeld sind und in Bielefeld kriegt das nicht hin, dass ich meine Autozulassung digital mache. Und ich kann das aber in Köln digital machen, meinetwegen auch mit Bielefelder Nummernschild, aber der komplette Prozess läuft digital. Und Köln kriegt dann dafür das Geld, dass ich das digital mache. Dann dauert das nicht mehr lang, bis Bielefeld diesen Prozess so digitalisiert hat, dass sie das auch machen, weil denen die Einnahmen flöten gehen. Und wenn wir das irgendwann mal schaffen, dass diejenigen belohnt werden, die es richtig machen, dann werden wir da hinkommen, dass andere viel schneller nachziehen.
Das hatte Veronika Grimm letztens auch in einem Podcast bei uns gesagt, die Kommunen, es muss einen Wettbewerb geben zwischen den Kommunen. In den besten Digitalisierungskonzepten.
Quasi, ne? Ja, Leuchttürme, genau. Ja, spannende Idee. Wir haben eben schon über die OWL-Bubble kurz gesprochen. Jetzt gibt's, habe auch schon gesagt, Berlin, München als große Startup-Zentren, die Schwarz Stiftung machen viel in Heilbronn. Also es gibt schon durchaus so die Region, Silicon Saxony gibt es auch noch. Also es gibt schon einiges an Regionen. Wie gut ist denn die Vernetzung unterhalb oder innerhalb der Region?
Ja, schon gut. Also ich meine, wir haben den großen Vorteil, dass man trotz OWL ja tatsächlich eine Direktverbindung mit dem ICE nach Berlin hat. Und der sogar regelmäßig fährt.
Theoretisch meistens.
Ja, also ich finde das gar nicht so schlecht tatsächlich, oder? Ich habe einfach immer Glück, wenn ich da drin sitze, dass das auch ganz gut funktioniert. Mhm. Also von daher ist natürlich ein Netzwerk nach Berlin und München vorhanden. Und das sieht man heute ja auch hier auf der Hinterland auf Things-Konferenz, dass viele Berliner und Münchner auch hier sind. Spannend ist es tatsächlich auch, wenn andere Flächenregionen sich auf den Weg machen. Also in Heilbronn gibt es praktisch mit den Campus-Foundern etwas Ähnliches wie die Founders Foundation. Da sind die Teams sogar ähnlich strukturiert. Die machen dort auch eine eigene Konferenz.
Wir haben uns mit der KI-basiert, ne, glaube ich, ne? Sind die da unten jetzt?
Ja, also die haben zwei Konferenzen, die haben eine KI-basierte und die haben sich von der Slush in Helsinki die Deutschland-Lizenz geholt und machen die Slushed. Und das ist eine ähnliche Arbeit und von daher haben wir mit den Teams tatsächlich auch schon mal so zusammengearbeitet, dass die Kommunikationsteams untereinander mal gesprochen haben, die Event-Management-Teams mal untereinander gesprochen haben. Das macht total Sinn, dass man auch voneinander lernt.
Ja, da ist ja auch eigentlich mit das meiste Potenzial vielleicht drin, weil in den USA, die haben das Silicon Valley, was natürlich groß und extrem mächtig ist, aber dem Rest des Landes, ja, Texas ist gerade interessanter geworden, weil da alle irgendwie hingehen, aber nichtsdestotrotz könnte man ja dieses Ökosystem Deutschland viel mehr noch aufbauen, als man es bisher tut, oder? Auch gerade noch mit die Unis einbeziehen, Ausgründungen etc.
Wir müssen verstehen, Deutschland hat ja eine komplett andere Wirtschaftsstruktur als jetzt Amerika oder Frankreich zum Beispiel. Also in Amerika liegt, glaube ich, ein Großteil des Bruttoinlandsproduktes wird in Kalifornien, Texas und New York erwirtschaftet. Ja. Also das heißt, die haben da eine totale Clusterbildung. Mhm. In Frankreich ist es noch wahnsinniger. Da ist
noch schlimmer,
in diesem Großraum rund um Paris wird, glaube ich, über 30% des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf erwirtschaftet. Berlin, und das ist ja das Witzige, wenn man Berlin aus Deutschland rausnimmt, steigt sogar das Bruttoinlandsprodukt um 0,1%. Ja, also das heißt, Deutschland hat diese Flächenregion und tatsächlich keine einzige Flächenregion in Deutschland hat einen größeren Anteil, also wenn man das mal auf Bezirksregierungen runterbricht, als 8% am Bruttoinlandsprodukt. Das ist halt einfach unfassbar dezentral verteilt. So, und das ist ein bisschen im Kern die Herausforderung, weil natürlich haben wir München und Berlin, wenn es so um die Start-up-Hauptstädte in Deutschland geht. Aber eigentlich müssen wir gucken, dass wir in den Flächenregionen halt an den verschiedenen Orten aufwachen und dass wir diese technischen Universitäten, also ob es jetzt Karlsruhe ist, die TU Dresden ist, die TU Dortmund ist zum Beispiel.
Aachen,
RWTH, genau. Mhm. Dass wir die gewinnen und die sind ja auch alle unterwegs und das ist das Schöne. Und dass drumherum halt auch die traditionelle Wirtschaft sich in diesen Ökosystemen mit den Gründerinnen und Gründern vernetzt.
Also ich finde ja, ich kann jetzt nicht alle Zahlen und man kriegt ja nicht vieles zusammen dann am Ende, aber gefühlt würde ich sagen, dass wir auf dem Gebiet schon ganz gut sind. Also vielleicht nicht überall und gleich, aber in der Grundlagen, in der Forschung und dann in der Umsetzung in kleinen Startups beginnende Unternehmen. Und häufig hören wir ja, dass es dann in den nächsten Schritten schwierig wird. Wurde auch auf einem Panel hier gerade gesprochen, es gibt so viel Geld in Deutschland, das da ist und eingesetzt werden müsste eigentlich nur dafür. Da finde ich, hapert es dann. Habt ihr auch die Erfahrung hier, dass es dann in den nächsten folgenden Schritten, wenn es dann richtig an Größe geht, dann heißt es, bleibe ich hier oder muss ich dann doch woanders hingehen?
Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich noch ein Grundlagenproblem, dass wir zwar sogenannte Frühphasen-Startups haben, aber gerade wenn die aus den Universitäten rauskommen, werden die noch sehr mit Fördergeldern gehalten. Mhm. Da steckt aber nicht immer was Unternehmerisches drin. Also das heißt, die nennen sich dann Startups, aber das heißt noch lange nicht, dass die in diesen klassischen Bereichen so Product-Market-Fit und Go-to-Market auch so weit sind, dass sie in der Lage wären, für ihr Produkt auch wirklich am Markt ein Problem zu lösen, für das der Kunde nachher bereit ist zu zahlen.
Ja, zu zahlen.
Weil das Kernproblem ist da, und das muss man offen sagen, dass die Universitäten nämlich noch nicht so unternehmerisch sind. Also dann gibt es dann Gründungscoaches, aber die haben vorher vielleicht wissenschaftlich auch was anderes gemacht und weil Fördermittel fließen, werden die auch schnell mal umgewidmet. Das braucht Zeit, also deswegen will ich nicht dagegen sprechen, dass wir mit Fördermitteln auch die Universitäten unterstützen müssen, aber wir müssen dort unternehmerischer werden und unternehmerischer denken, damit tatsächlich dort auch Startups mit diesem entsprechenden Go-to-Market-Ansatz halt auch rauskommen. Also das ist einfach schlicht ein Thema, was uns ein bisschen hemmt. Und dann haben wir tatsächlich, und das gehört auch dazu, in dem Bereich der größeren Finanzierungsrunden haben wir einfach ein europäisches Defizit noch. Da steht noch nicht ausreichend viel allokiertes Venture Capital zur Verfügung. Ich würde sagen, Europa hat momentan noch genügend Geld, aber das wird halt woanders ausgegeben.
Ja.
Und ehrlich gesagt, gerade Deutschland liebt es ja, Geld in den Bestand zu setzen und weniger in die Zukunft zu setzen.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Thema.
Mhm. Was sind denn für dich die spannendsten Felder, wo das Geld reingehen sollte? Klar, KI, aber...
Ja, also ich meine, also KI auf jeden Fall, aber das, was ich glaube, KI wird einfach mittlerweile ein Querschnitt in alle Themenbereiche werden. Genau. Wir haben nicht umsonst ein Raumfahrtministerium gerade. Mhm. Also es gibt eine Kapitalisierung des Weltalls, weil die Transportkosten für den Upload quasi über die letzten 10, 15, 20 Jahre unfassbar gesunken sind und die Anzahl der Satelliten halt unfassbar steigt. Europa wird da noch viel mehr machen müssen und daraus entstehen Märkte. Da werden übrigens auch Innovationen raus entstehen, die dann wieder für den Mittelstand interessant sind. Und heute produzieren auch schon mittelständische Unternehmen für die Startups, die Raketen bauen, Raumkapseln bauen, aus Deutschland heraus produzieren die Teile. Also das ist ein Markt, der zum Beispiel entstehen wird. Der Chipmarkt wird wahnsinnig wachsen, weil die Effizienz von Chips halt sich vertausendfacht hat in den letzten 10 Jahren. Auch da haben sich die ersten deutschen Startups richtig auf den Weg gemacht. Und so kann man eigentlich durchgehen. Ich glaube, wenn man Defense-Tech betrachtet, sollte man genau hingucken, was wir im Dual-Use eigentlich alles nutzen könnten, wenn es so um Cyber-Innovation und Ähnliches geht. Ne? Und da werden spannende Themen sich entwickeln. Und deswegen sehe ich einfach viele Märkte, wo wir die Chancen nutzen können, wenn wir da reingehen, um durch Technologie halt auch die ganzen Kosten- und Effizienzvorteile auch entsprechend zu hebeln.
Mhm. Auf jeden Fall ist eine Menge Potenzial
spannend.
Da, würde ich sagen.
In OWL?
In OWL sowieso, aber es ist tendenziell immer eher B2B, ne? Nicht B2C.
Das
ja,
genau.
Hört man auf jeden Fall raus.
Definitiv so.
Das haben die Amerikaner abgegrast und ist fertig sozusagen. Dominik, vielen Dank.
Ja.
Also
vielen
man
Dank.
Sieht, OWL lohnt sich auch mal ein Besuch, ne? Von daher
ja.
Kommt alle
schön
nach
war's hier.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Danke.